Es ist Montag, der 13. Juni.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich bin sehr glücklich, dass sie wieder hier ist zu einer ganz normalen, regulären Folge hier bei uns im Wohnzimmer und nicht in der Elbphilharmonie, wo sie, ich zitiere nur, als widerlich gilt. Hier ist der weltgrößte News-Junkie Niki Hassania.
Guten Morgen, Micky.
Guten Morgen, Niki. Niki, es gibt ganz viele Dinge zu feiern und es gibt viel zu gratulieren. Unter anderem hat Dieter Hallervorden an diesem Wochenende mit 86 Jahren zum dritten Mal geheiratet. Ich stelle mir richtig vor, wie der Pfarrer sagt. Und jetzt sahen Sie die magischen Worte.
Palim, palim. Wie alt ist er? 86?
86, ja, 86.
Der war in den Talkshows wirklich wach und sehr stark. Also hat jetzt nicht meine Meinung vertreten,
ja,
zur Corona-Zeit,
ja,
aber ich.
Oder zu Israel oder so, da ist er auch.
Ach, da auch, okay. Aber ja. Dass er generell so sitzt
also,
in Talkshows und Meinungen
präsentieren
kann, sagen wir es mal so.
Also Menschen, die mit ihm zusammengearbeitet haben, haben das stets dick unterstrichen, dass er seine Meinung sehr gut präsentieren kann.
Zum dritten Mal, aber konsequent, finde ich irgendwie auch gut, dass du nach einer gescheiterten Ehe, der zweiten, und dann bei der dritten sagst du nochmal.
Ja, weil du wirst ja irgendwann, also mit 86, bekommst du vielleicht auch noch eine etwas größere Chance, dass der Satz, bis der Tod euch scheidet, dann noch irgendwann tatsächlich mal greift, bevor du das selber, aber gut, das ist ein anderes Thema. Und da muss man natürlich, also man kann ja nicht direkt gratulieren, denn es ist für Macron, bei der Parlamentswahl in Frankreich ist der Käse ja noch nicht gegessen. Also nach den ersten Hochrechnungen liegt sowohl das Wählerbündnis von Macron als auch die linksgrüne Allianz von Mélenchon, die liegen in etwa gleich auf und das Ganze wird sich dann aufgrund des Mehrheitswahlrechts dann erst nächste Woche entscheiden, aber da heißt es wohl, dass dann wohl schon er, also beziehungsweise seine Partei, die meisten Sitze bekommen wird. Das ist ja, dieses Wahlsystem in Frankreich ist ja komplexer als der Plot von Dark oder so. Das ist ja wirklich, also jetzt ist die Wahl quasi noch offener als das Hemd von Macron, das wird sich aber dann wahrscheinlich bald erledigt haben, oder?
Bisschen erschrocken, wie niedrig die Wahlbeteiligung war. Ich glaube, unter 50%.
Ja.
Und da denkst du dir, da hast du die Möglichkeit, dich irgendwie an. Aber das zeigt einfach, wie müde und hoffnungslos die Leute sind. Dieses Gefühl von, es bringt ja eh nichts.
Genau. Ja, also ich habe schon gesagt, ein Zweiteiler, für den sich so wenige Leute interessieren, das kennt man so eigentlich nur bei Sat.1, aber das ist ein anderes Thema. Also mit den Gratulationen, da müssen wir uns dann noch ein bisschen zurückhalten.
Die Schlagzeile des Tages.
Wieder steigende Spritpreise. Habeck will offenbar Kartellrecht verschärfen. Das berichtet die Tagesschau. Nach Spiegelinformationen plant Wirtschaftsminister Habeck eine deutliche Verschärfung des Kartellrechts. Damit soll der Staat Gewinne von Mineralölkonzernen auch ohne einen Nachweis von Marktmissbrauch abschöpfen dürfen. Ja, in einem Positionspapier des Wirtschaftsministeriums, aus dem der Spiegel zitiert, heißt es, es gibt ein Parallelverhalten bei den Preisen im Markt. Das bedeutet, die Unternehmen kennen die Preise ihrer Wettbewerber an den Tankstellen, weil der Markt sehr transparent sei. Das heißt, auch ohne eine kartellrechtswidrige Absprache werden die Preise sehr schnell einander angeglichen. Ein Missbrauch des Wettbewerbsrechts ist schwer nachweisbar. Ja, das ist jetzt die aktuelle Entwicklung. Das hat natürlich ganz viel mit dem, ich glaube, mittlerweile kann man das schon sagen, völlig gefloppten Tankrabatt, der uns, glaube ich, also nicht uns, sondern den Staat 3 Milliarden an Steuergeldern kostet. Das ist komplett nach hinten losgegangen und weil die Mineralölkonzerne, so wie es scheint, sich halt einfach den Differenzbetrag einstreichen, ohne ja die steuerliche Entlastung an die Bürgerinnen und Bürger weiterzugeben, sagt Habeck, so, da muss man jetzt mal was tun. Also hat jetzt gemerkt, mit wem es da zu tun hat.
Und alle sagen jetzt diesen Satz, es sei offenkundig das eingetreten, wovor viele Experten gewarnt hatten. Und ich fand ja auch liebe Grüße an Roman Wagner, der bei Instagram ja schon, bevor das eingetreten ist am 1. Juni, hatte er schon lustige Memes mit Onkel Dagobert gepostet. Und ich denke mir auch, also wenn alle schon voraussehen, dass die Ölkonzerne uns verarschen werden, warum hat man das durchgesetzt? Und es tut mir auch irgendwie für Habeck leid, weil Lindner wirkt so wie dieser windige Sohn, der mit dem Stehkragen und dem Porsche irgendwie so einen Unfall baut.
Ja.
Und jetzt aber sagt, Habeck, Wirtschaftsminister, kümmere dich drum, ja. mach was. Daddy, help me.
Also das ist interessant, ja. Naja, also es ist ja mit dem Mineralölkonzern und dem Tankrabatt und der steuerlichen Entlastung ja auch ein bisschen so, als würde es jetzt irgendwie, sagen wir so, drei Stammgästen vom Berghain sagen, hier passt mal bitte für 2 Tage auf die 8 Kilo Ketamin auf.
Und, wir vertrauen euch, dass ihr das Richtige macht.
Der Hund und der Schinken. Also das kannst du natürlich komplett abhaken. Und jetzt ist dann Robert Habeck, also er ist quasi alleine gegen die Übermacht. Er ist jetzt quasi Wilhelm Kartell. Und ist so ein bisschen Habeck gegen die Kartelle. Also jetzt quasi Narcos Lübeck. Ne, das klingt einfach auch schon geil. Habeck gegen die Kartelle. Ist eigentlich genau das, was noch so gefehlt hat bei Habeck. So, weil so ein bisschen verstrubbelt, unrasiert, eh schon mal so ein bisschen sexy. Und jetzt ist es halt so Don Winslow-mäßig. Habeck gegen das Kartell. Das ist ja einfach der Hammer, oder?
Das klingt auch echt cool. Aber ich finde auch dieser Lobbyvertreter der Ölkonzerne, wie er dann gesagt hat, hey Leute, die Beschaffungskosten für Benzin und Diesel sind aber auch angestiegen.
Ja, bitte, eben.
Das heißt, in Wirklichkeit würden wir wahrscheinlich statt 2,20 Euro jetzt 6 Euro zahlen, also es läuft alles gut und klopfen sich selbst noch auf die Schultern und sagen, wahrscheinlich vergleichen sie sich mit so Konzernen wie Amazon, die gar keine Steuern zahlen und nichts und sagen, wir sind hier in dieser Geschäft.
Im Vergleich dazu sind wir doch wirklich.
Wir sind die Guten.
Ja, ja.
Und ich frage mich rückblickend, also wenn man die Autofahrer, also die im Straßenverkehr einfach entlasten wollte, ganz ehrlich, dann überweist denen einfach einen Betrag auf deren Konten und dann machen wir es wie mit dem Kindergeld. Wir geben es für Zigaretten und Alkohol aus.
So,
keine Ahnung, aber so hilft es echt nicht.
Absolut. Aber in der aktuellen Situation gibt es ja auch andere Überlegungen. Zum Beispiel von der SPD-Chefin Saskia Esken. Bei ihr ist es so, sie will gewisse Dinge nicht ausschließen, zum Beispiel Fahrverbote oder halt eben auch zum Beispiel das Tempolimit.
Na. Bitte nicht alles durch. Bitte. Nein. Bitte nicht. Alles nur das nicht.
Ja, also ich zitiere gerne die Zeit. Der Tankrabatt ist verpufft. Tanken ist so teuer wie zuvor. Saskia Esken sieht das Kartellamt am Zug und schließt anderes nicht aus. Dank eines Gesetzes von 1975. Ja, das ist das sogenannte Energiesicherungsgesetz, das damals als Reaktion auf die Ölkrise beschlossen und von der Ampelkoalition im Mai novelliert wurde. Zitat, so erlaubt es der Regierung, befristete Maßnahmen anzuordnen, wie Sonntagsfahrverbote, die Älteren erinnern sich, oder ein befristetes Tempolimit, das sagte Saskia Esken, aber auch Preisdeckel oder im äußersten Fall Unternehmen in kritischen Infrastrukturen der Energieversorgung zeitlich befristet unter Treuhandverwaltung zu stellen. Ja, das ist wieder so ein Hauch von Enteignung. Das ist natürlich dann auch die linke SPD, die da jetzt durchschlägt. Ich weiß nicht, ob Fahrverbote und ein Tempolimit die richtige Reaktion darauf sind, wenn man als SPD sowieso jetzt so ein bisschen die Verbindung zum einfachen Bürger und der einfachen Bürgerin zu verlieren droht. Da weiß ich nicht, ob das jetzt so das richtige Mittel ist, dass man dadurch Energie spart. Das ist natürlich unstrittig. Aber ob auf der anderen Seite es nicht noch mehr Sympathien kostet, da wäre ich mir jetzt auch nicht ganz so sicher. Wobei ich zum Beispiel, ich finde das Sonntagsfahrverbot, weil dass es eine Energiekrise gibt, das ist ja allen nun wirklich offensichtlich, und weil es das in der Geschichte halt eben auch schon mal gegeben hat, Mitte der 70er, ist es jetzt auch nicht so, als sei es eine Art Damm- oder Tabubruch. Deshalb finde ich zum Beispiel so ein Sonntagsfahrverbot als Idee, dass man sagt, im Kollektiv einfach, das finde ich sogar noch irgendwie am ehesten nachvollziehbar.
Weil du sonntags niemanden hast, der arbeiten muss, oder wie?
Ja, naja.
Es gibt ja echt viele, die sonntags trotzdem zur Arbeit müssen und sonst. Also ich.
Ja, aber ich finde es trotzdem, dass es im Kollektiv noch am ehesten irgendwie durchsetzbar wäre.
Und wie willst du das umsetzen? Also ich weiß jetzt nicht, das Aufkommen an Pkw war in den 70er Jahren nicht so hoch wie heute.
Das ist richtig.
Das wird so das erste Problem sein. Und verstehe mich nicht falsch, noch einmal, die Vernunft sagt, es ist richtig, ein Tempolimit zu haben. Wahrscheinlich, vermutlich. Aber mich nervt tatsächlich so.
Dass du mit der Vernunft jetzt es nicht so allzu sehr hast, das wird jeder hier feststellen können, wenn man sich mal anguckt, wie viele Süßigkeiten hier. Ja, okay. Bitte rede weiter.
Mein Problem ist generell, dass die Industrie einfach für 2/3 der Scheiße verantwortlich ist, was an Luftverpestung und sonst was hier stattfindet. Und das fühlt sich für mich wieder an, wie damals, als die Plastikstrohhalme verboten wurden. Ja. Und wir jetzt so ein Stück Pappe nuckeln.
Aber jetzt geht es ja um das Energiesparen, das Kollektive.
Ja, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass man es da, wenn man schon in sowas eingreifen will, da es noch andere Möglichkeiten gibt. Schnappt euch die Industrie, lasst uns in Ruhe. Hört auf, es auf uns abzuwälzen, uns kleinen Menschen. Und knöpft euch erst die Goliathe vor.
So. Goliathe ist das Richtige.
Blattgold.
Nach Berliner Todesfahrt. SPD offen für bundesweites Programm zur Amok-Früherkennung. Das berichtet die Rheinische Post. Eine Frau ist tot, mehr als 30 Menschen sind verletzt. Der Autofahrer ist in der Psychiatrie untergebracht. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft zur Berliner Todesfahrt gehen weiter. Ein Projekt aus NRW könnte helfen, künftige Taten zu verhindern. Das SPD-geführte Bundesinnenministerium und Sicherheitsexperten der SPD-Bundestagsfraktion haben sich grundsätzlich offen dafür gezeigt, dass in Nordrhein-Westfalen angewandte Programm zur Früherkennung von Amok-Tätern bundesweit auszurollen. Interessantes Konzept. Das Ganze nennt sich Periskop, das in allen 47 Kreispolizeibehörden eingerichtet wurde. Da kann man dann Menschen frühzeitig als potenzielle Amok-Täter erkennen. Also die Idee dahinter, Menschen aufspüren, die durch andere Delikte häufiger auffällig geworden sind und ihnen psychische Hilfe zukommen zu lassen oder bei Anzeichen für eine bevorstehende Amoktat frühzeitig mit der Polizei einzugreifen. Klingt natürlich grundsätzlich nicht schlecht. Also,
aber auch ein bisschen wie Minority Report mit Tom Cruise und den ja. Precogs, dass man schon vorab so Urteile vielleicht fällt.
Viele werden ja auch schon vorher aktenkundig. Ich finde ja immer auch dieses geflügelte Wort vom zum Beispiel polizeibekannten Intensivtäter oder so. Das klingt immer so nach buntem Hund, wo alle so winken und sagen, ja, da vorne geht er wieder oder so.
Vor allem ist das für die Opfer oder Beteiligten echt bitter, wenn du dann erfährst, die hatten den schon irgendwie genau. Im Visier und so. Ja, das stimmt.
Das hast du ja immer wieder, ne? Also du hast ganz viele Situationen. Gerade eben ist ja eine Frau gestorben, die in Hamm jetzt schlussendlich einer Messer Attacke erlegen ist. Es gibt ja auch ganz viele Fälle, wo Menschen zum Beispiel vor den Zug geschubst werden und dann hast du immer das Ergebnis oder fast immer das Ergebnis, dass der Täter vorher schon auffällig gewesen ist, dass der vielleicht auch, keine Ahnung, auch schon mal in einer geschlossenen Abteilung war oder sonst irgendwas. Man stellt sich immer wieder die Frage, wie kann das sein? Jetzt, glaube ich, haben wir natürlich derzeit gesellschaftlich noch eine besondere Situation. Das ist ja etwas, was wir mal anekdotische Evidenz feststellen, dass die Gesellschaft insgesamt gereizter ist, dass alle aggressiver sind und dass wir zuvorderst in den USA, aber auch in Deutschland feststellen, dass es immer mehr zu Affekthandlungen kommt, immer mehr zu Gewalttaten, zu Amokläufen. Und für mich persönlich ist es eigentlich auf zwei Sachen zurückzuführen. Das eine ist, wie gesagt, dass die Gereiztheit einfach extrem zunimmt, die Anspannung, Corona-bedingt mit Sicherheit. Also das Social Distancing, das war ja Staatsräson, aber es führt natürlich dazu, dass Menschen, die vielleicht generell schon nicht mehr allzu sehr in Kontakt mit Gesellschaft waren oder ihnen komplett zu verlieren drohten, jetzt endgültig abgekoppelt sind. Und das andere ist, dass Menschen, die eigentlich therapeutische Hilfe gebraucht hätten, keinen Therapieplatz bekommen haben, dass sie
ja, auch diese ganzen Selbsthilfegruppen
genau.
nicht stattgefunden
ja,
haben.
Das gab es ja alles nicht. Ja. Ja. Und dann fliegen natürlich ganz viele unterm Radar durch. Und das zeigt sich dann auch in solchen Taten halt. Also das sind jetzt ganz viele Faktoren, die da mit reinspielen, die mit Sicherheit auch mit der Corona-Politik zu tun haben.
Ja, mit den USA finde ich das so ein bisschen schwierig, weil du hast Jugendliche da sehr oft bei diesen Schulattentaten, wo du dir denkst, ab wann greift man ein? Weil tatsächlich stellt man auch ganz oft fest, dieses Mental Health, dass die irgendwie psychische Störungen haben, das ist ja nicht der Fall, so klassisch dieses, er war schizophren oder so, dass man vorher die hätte einweisen lassen können oder solche Sachen gar nicht stattfinden. Es ist dann mehr so eine Rache an der Gesellschaft, Einzelgänger und da hofft man eigentlich, dass die Kommune, dass Mitschüler, Lehrer einfach wacher werden, dass es nicht zu solchen Taten dann kommt und man irgendwie früher.
Ja, aber der kommunale Gedanke auch da wieder, den gab es halt in den letzten zwei Jahren auch nicht. Ich will jetzt nicht alles auf die Corona-Politik schieben, aber natürlich ist das auch ein Teil dessen. Es gab die Kommune in dem Sinne ja nicht, weil die Direktive war jeder für sich selbst.
Ja, und dann hinzu kommt, das weiß man ja jetzt auch, wenn man sich die Daten einfach anschaut, die Selbstmordrate bei jungen Menschen ist extrem gestiegen,
genau,
seit Social Media auch, ja, weil du die Zeit hattest, jetzt während Corona, mhm, auch zu Hause, ja, nonstop dich mit dem Leben anderer zu beschäftigen. Genau. Und wie sagt Olli Polak immer so schön, die Bühne der anderen ist ja nicht zu vergleichen mit deinem Backstage.
Genau.
Und ja, das machen dann aber viele und fühlen sich miserabel.
Genau, und du sagst es ja, du hast die gestiegene Gewalt gegen sich selbst, aber auf der anderen Seite natürlich auch die gestiegene Gewalt gegen andere. Das zeigt sich dann auf zwei Arten. Und darauf nur kurz zurückzukommen. Also es ist jetzt so, dass die US-Senatoren sich auf eine minimale Verschärfung des Waffenrechts geeinigt haben. Ein parteiübergreifendes Gremium von Senatoren hat Vorschläge für einen besseren Schutz von Schusswaffenmissbrauch erarbeitet. Auf ein Verbot von Sturmgewehren konnte man sich nicht einigen, das schreibt der Spiegel. Aber immerhin ist es so, dass es jetzt eine intensivere Überprüfung von potenziellen Waffenkäufern im Alter von unter 21 Jahren geben soll. Das hat der Mehrheitsführer der US-Demokraten im Senat, Chuck Schumer, am Sonntag mitgeteilt. Also die Sturmgewehre sind damit immer noch
zugänglich. Für Leute unter 21.
Das ist halt der absolute Minimalkompromiss, aber man muss das ja in den USA schon fast als Erfolg feiern. So bitter das irgendwie auch ist.
Das hat mich überrascht.
Nicht zum Geburtstag gratuliert. Steinmeier distanziert sich persönlich von Schröder, das berichtet die Welt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Altkanzler Schröder, steht in Klammern, Altkanzler Gerhard Schröder in Klammern SPD, das ist er ja noch, das bleibe ich auch, für dessen Geschäftsbeziehungen zu Russland kritisiert. Gerhard Schröders Engagement für russische Energieunternehmen hat in Europa, insbesondere bei unseren osteuropäischen Nachbarn, viele Fragezeichen auch in Bezug auf unser Land hinterlassen, sagte Steinmeier der Bild am Sonntag. Das war nicht gut. Er sagte auch, dass er in diesem Jahr halt eben nicht zum Geburtstag gratuliert habe. Übrigens dieser Satz, also dass das Engagement für russische Energieunternehmen und dass das bei osteuropäischen Nachbarn viele Fragezeichen hinterlassen hat, das ist aber, könnte exakt auch die Selbstanalyse von Steinmeier sein. Also insofern, da tun sich jetzt nun wirklich Steinmeier und Schröder eigentlich nichts.
Ja, clevere Art auch von sich abzulenken.
Ja.
Sorry, aber es gibt auch genug Bilder von dir, wie du mit Lavrov da kuschelst.
Ja.
Und verstehe mich nicht falsch.
Also er hat sich jetzt natürlich distanziert.
Ja.
Das hat der Schröder voraus, ganz sicher.
Das stimmt. Aber ich finde es, um ehrlich zu sein, einfach hässlich, dieses Gebäsche, auch jetzt vor allem. Alle haben es jetzt gemacht, du kommst so spät zur Bashing-Party. Und der liegt jetzt schon am Boden und ich verstehe, ich sehe da gar keinen Grund, auch das zu kommentieren, wie, was für ein Kindergarten ist das? Ich habe ihm nicht zum Geburtstag gratuliert. Ich kann mir vorstellen, dass ein Journalist das gefragt hat.
Klar,
aber
ja,
dann kannst du immer noch sagen, kein Kommentar oder sonst was.
Ja.
Aber so wirkt es einfach echt billig.
Der Schröder eignet sich natürlich perfekt, um vom eigenen Versagen abzulenken. Ne? Das, was ich zum Beispiel auch gar nicht verstehe, also nicht wirklich verstehe, ist dieses Parteiausschlussverfahren, was man jetzt dann anstrebt, um Schröder aus der Partei, wo du sagst, der Mann spielt in der SPD überhaupt gar keine Rolle mehr. Er ist auch in der Öffentlichkeit komplett abgekoppelt von der SPD. Wer aber nicht von der SPD abgekoppelt ist, ist die SPD selbst, von der man halt einfach von ganz vielen auch Aktiven weiß, dass sie durchaus noch eine Zuneigung zu Putin oder zu Russland haben. Oder bleiben wir ruhig bei Putin. Zu Russland muss man ja nicht in toto jetzt verdammen. Aber es eignet sich natürlich perfekt, immer wieder mit dem Finger auf Schröder zu zeigen, als wären die Probleme gelöst. Und das kommt Steinmeier natürlich auch sehr gelegen. Ich stelle mir gerade bei Schröder vor, ich bin froh, dass er mir nicht gratuliert. Wenn der mir eine Sprachnachricht schickt, dann muss ich die in sechsfacher Geschwindigkeit ablaufen lassen, um nicht narkoleptisch zu werden. Aber die Torte, die war immer prima, muss man einfach sagen. So jung. Naja, Frank-Walter Steinmeier hat übrigens noch was anderes gesagt. Das finde ich wiederum viel interessanter. Er hat nämlich einen Pflichtdienst für alle jungen Menschen gefordert. Eine soziale Pflichtzeit könne Demokratie und Zusammenhalt stärken. Das hat er gesagt. Er sagte auch, gerade jetzt in einer Zeit, in der das Verständnis für andere Lebensentwürfe und Meinungen abnimmt, kann eine soziale Pflichtzeit besonders wertvoll sein. Man kommt raus aus der eigenen Blase, trifft ganz andere Menschen, hilft Bürgern in Notlagen, das baut Vorurteile ab und stärkt den Gemeinsinn. Also er sagt zum Beispiel, ne, Betreuung von Senioren in Behinderteneinrichtungen, in Obdachlosenunterkünften oder anderen sozialen Einrichtungen. Pflichtdienst für junge Menschen, ja, TikTok, ne? Ich finde es aber gut. Also ich finde, das ist zum Beispiel etwas, dem würde ich komplett zustimmen. Ich würde nur einen einzigen Punkt machen. Da sind wir wieder bei Corona. In den letzten 2 Jahren haben speziell junge Leute nun wirklich massive Einbußen an Lebensqualität hinnehmen müssen. In dieser Situation zu sagen, jetzt müssen die jungen Leute auch mal in die Pflicht genommen werden, finde ich unter Berücksichtigung speziell der letzten 2 Jahre ein großes Wort.
Ich finde es auch gut und für mich ist das wirklich rückblickend nach dem Abi, wo ich nicht wusste, was will ich überhaupt studieren, was will ich machen.
Ja.
Ich hätte es echt sehr gut gefunden.
Ja.
Hätte es so eine Pflicht gegeben für alle, mhm, und eben nicht für die Jungs nur, die dann ja die Wehrpflicht, ja, oder Zivildienst hatten, sondern für alle, wo man dann auch nicht das Gefühl hat, so ein Fear of Missing Out, dass, ja, wenn du irgendwie freiwillig so ein soziales Jahr machst, was man ja auch als Frau machen konnte, ja, damals, aber dass du nicht das Gefühl hast, du hängst dann hinterher, ja, als Einzige, weil, ja, alle anderen Freundinnen dann schon irgendwie studieren.
Genau, ja.
Ja, lieber so als abgebrochene Studiengänge.
Total. Na, ich bin ein Riesenfan. Ich bin auch für die Pflicht, weil ich bin ja selber Zivildienstleistender gewesen und ich hätte mich natürlich niemals freiwillig dafür entschieden, aber ich habe den Wehrdienst verweigert und den Zivildienst bereitwillig angetreten, habe dann nicht einen einzigen Tag gefehlt, weil ich so gerne gemacht habe, und das ist ja wie ein Auslandsjahr im Inneren. Also du lernst einfach Dinge und du tauchst ein in Lebenswirklichkeiten, die wirst du den Rest deines Lebens höchstwahrscheinlich nie mehr erleben, es sei denn, du bist irgendwann selber krank, pflegebedürftig, Sozialhilfeempfänger, und das trägt natürlich enorm zur Charakterbildung bei, und du wirst auch eine ganze Generation von eben nicht Boris Johnsons heranziehen, wenn du die Gelegenheit hast, diese anderen Schicksale, diese anderen Lebensentwürfe, wobei Entwurf klingt immer so freiwillig, sondern andere Lebenswirklichkeiten kennenzulernen. Ich meine, hallo, und was würde ich ohne Menschen machen wie Frau Jaksch?
Junge, du musst mir doch die Füße eincremen mit Küttersaube.
Ne, was wäre mir alles an Anekdoten entgangen?
An dieser Stelle möchte ich aber sagen, Richard David Precht wird ihn wahrscheinlich beeinflusst haben. Das ist doch voll sein Ding.
Achso,
mit diesem Pflichtjahr. Ja.
Ja, das kann wohl sein. Ja, das stimmt. Hast du recht.
Fand ich auch immer echt ganz gut.
Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
Ohne gelbe M. Russischer McDonald's öffnet erste Filiale. Das berichtet der Spiegel. Nach dem Rückzug von McDonald's aus Russland hat ein russischer Unternehmer sämtliche Filialen der Fastfood-Kette übernommen. Die ersten öffnen jetzt mit neuem Namen, aber bekannten Gerichten. Ja, insgesamt 15 Filialen in Moskau und Umgebung sollen, ja, seit gestern wieder Gäste empfangen unter neuem Namen und Logo, aber an denselben Standorten mit demselben Personal und fast identischen Gerichten. Weitere 50 Filialen sollen am Montag öffnen. Der Glückliche, der diese Filialen übrigens jetzt eröffnet, ist ein Mann namens Alexander Govor, und der ist in der Bergbau- und Ölbranche reich geworden. Und jetzt übernimmt er halt einfach die alten Filialen. Also frei nach dem großen Philosophen Finn Kliman, Krise kann auch geil sein. Da sagt der Mann, ist doch fantastisch. Jetzt machen die Filialen wieder auf. Und der Name der neuen Filiale heißt jetzt Kuzno und Doschka. So ungefähr, oder?
Übersetzen wir bitte.
Dorschgarten. Das heißt, das finde ich fantastisch. Sowas gibt es halt auch nur in einem autoritären System. Das heißt, übersetzt nicht mehr halt in McDonald's, sondern einfach nur lecker und Punkt.
Badabababa. Du hast es zu lieben.
Das ist einfach großartig. Also, ich habe ja erst gehört, als ich hörte, es ist wie McDonald's, nur schlechter und mit anderem Namen, dachte ich, die meinen jetzt Burger King.
Vor allem fand ich auch interessant, Burger, aber mit anderer Rezeptur.
Ja.
Und dann dachte ich mir auch, dass du so reinbeißt und dann sind da plötzlich Wasabi oder so, keine Ahnung, irgendwas, was den Mund wegbrennt.
Ja. Ja.
Und du denkst, I want my McRib.
McRib ist übrigens auch ein schöner Wortwitz, ne? McRib für Regimekritiker, aber Rip mit Rap, also Rest in Peace, naja. Es ist wohl so, dass McDonald's in Russland die Produkte bereits zuvor von russischen Landwirten bezogen hat und deshalb sollen die Sachen schon auch weiter ähnlich schmecken. Übrigens,
ähnlich,
ja. Das Filet-O-Fisch heißt jetzt Fischburger, der Hamburger Royal wird zum Grand oder Grand, man weiß es nicht genau. Da muss man halt mal gucken, ne? Weiß ich nicht. Wir schicken da Jumbo Schreiner hin. Jumbo Schreiner, das ist jetzt unser Mann in Moskau. Der testet jetzt demnächst für TAF.
Aber ich habe mir gedacht, wahrscheinlich ist es für viele, die da leben, echt so eine Art Versöhnung. So ist so, solange wir eine McDonald's-Alternative haben, it's all good.
Ey, wahrscheinlich ist es wirklich so. Du nimmst halt einfach Druck vom Kessel, ne? Also du hast dann wahrscheinlich demnächst, dann macht dir noch der Kollege Govor, holt dann auch noch die alten Starbucks-Filialen. Die heißen dann, was weiß ich, keine Ahnung.
Bringt die Marken Chanel und so zurück.
Also irgendwie wird das schon gehen. Übrigens müssen wir noch kurz erwähnt haben, Olaf Scholz hat ja jetzt angekündigt, noch, das fand ich auch interessant, noch in diesem Monat, also konkret wird er halt einfach nie gerne nach Kiew reisen zu wollen. Immerhin. Ne,
zusammen mit Macron.
Genau.
Und
ja.
Wer war da noch? Ein dritter war da auch noch.
Draghi, Mario Draghi.
Draghi, genau.
Ja, ja, ja. Das ist schon, du hast schon so eine, auch so eine Art Tricolor. So
aber
eine,
hast du auch den Eindruck, dass jetzt wirklich jegliche Diplomatie tot sein könnte? So. Weil solange er noch nicht eingereist war, hatte ich dann am Ende jetzt wirklich die Vermutung, vielleicht verhandeln sie da im Hintergrund doch noch irgendwas. Und Macron ist ja auch nicht hingereist.
Ja.
Und jetzt ist es aber so, klar, auf der einen Seite wird er jetzt wahrscheinlich Waffen anzubieten haben. Deshalb, weil er wollte vorher aus Symbolpolitik extra nicht hin.
Ja.
Aber jetzt, wo er wahrscheinlich was anzubieten hat, sagt er, ich reise hin. Aber gleichzeitig dachte ich mir, damit sind auch alle Türen so, die jemals, alle diplomatischen Türen sind dann Richtung Russland geschlossen.
Ja.
Also endgültig jetzt. Ja.
Ja, ich zitiere an der Stelle übrigens noch den Vize-FDP-Fraktionschef Alexander Graf Lambsdorff. Der hat dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt, der Besuch kann nicht ohne etwas Handfestes auskommen. Waffen- und Munitionslieferungen müssten verstärkt werden. Verwürfe, der Besuch komme zu spät. Das wies Lambsdorff zurück. Es ist ein Ausdruck von Führung, dann zu fahren, wenn man es selber für richtig hält. So, und klar, also das glaube ich tatsächlich auch, dass Olaf Scholz sich jetzt endgültig entschieden hat, dann auch mal zügig zu liefern, weil du kannst nicht nach Kiew reisen und halt nichts in der Hand haben. Das ist, glaube ich, ziemlich sicher.
Und auffällig auch, in der Woche wird das verkündet, als keiner mehr sagt, wann reist du nach Kiew?
Genau, als das Gekreische am leisesten war. In dem Moment hat er gesagt, so jetzt fahre ich.
Genau.
So. Ah, ja.
Bitte empören Sie sich jetzt.
CNN Business meldet, inflation is so high, even Snoop Dogg's blunt roller got a raise. On Tuesday, the rapper tweeted that even his professional blunt roller got a raise. Inflation, Snoop Dogg tweeted in response to a post by Uber Facts, which said his full-time blunt roller makes between $40,000 to $50,000 a year. Their salary went up. Also, kurz gesagt, Snoop hat ja eine Firma, ja, die Joints verkauft.
Krass,
und
ja,
dann der Typ, der die Dinger rollt quasi, der kriegt jetzt auch eine Gehaltserhöhung.
Er hat einen professionellen Joint-Roller.
Ja, fantastisch.
Das finde ich als Info schon, ich wusste das nicht. Und ich habe auch echt überlegt, wenn er diesen Typen jemals entlassen sollte und er sich dann auf irgendeine Position woanders in einer komplett anderen Branche bewerben sollte, wie liest sich seine Vita von 1995 bis 2022 habe ich professionell Joints gerollt für ihn. Da käme doch ein Pflichtjahr, ein soziales Pflichtjahr, viel besser in so einer Vita.
Also besser, als wenn du gesagt hast, irgendwie von 2020 bis 2022 habe ich das Büro von Gerhard Schröder geleitet. Da sagst du doch lieber, ich bin professioneller Bluntroller von. Übrigens, da möchte ich auch mal meine Auftraggeber kurz adressieren. Sogar Snoop Dogg passt die Gagen seiner Mitarbeiter an die Inflation. Also da ist er deutlich professioneller als, geben Sie hier Auftraggeber XY ein, möchte ich an der Stelle auch mal bemerkt haben. Also es ist ja wirklich so, also es muss ganz, geht ja gar nicht um mich, aber ganz viele müssen ja auch die Gehälter ihrer Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mal langsam anpassen an die Inflation. Die ist bald bei 10%.
An dieser Stelle möchte ich trotzdem einwerfen, in Argentinien liegt sie bei 55%.
Gut, ja.
Es geht immer schlimmer.
Ja, das ist absolut richtig.
Unterm Radar.
Das ist eine Meldung von der Hamburger Morgenpost. Das müssen wir schon noch nachliefern. Hier geht es ja auch um Leben. Achtung, Lebensgefahr. Drogen in Champagnerflaschen entdeckt. Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein warnt erneut vor flüssigem Ecstasy in großen Champagnerflaschen. Es geht dabei um 3-Liter-Flaschen der Marke Moët & Chandon Ice Imperial, die eine lebensgefährliche Menge der Drogen enthalten könnten. So, und also ich große Sorge um Jakob Lund. Also Ecstasy im Champagner, Kampen wird bunt. Ne, das ist das neue Motto von Sylt. Das stelle ich mir übrigens gerade wirklich vor, sollte es wirklich so sein, wie einfach die Punks vom Edeka Bialas in Westerland, wie die rübermarschieren, um die ganzen Snobs vom Poloturnier in Kampen einfach zu retten, die versehentlich sich mit Champagner voll gespritzt haben und dann da alle am Boden liegen und sich im Kreis drehen, wie die Simpsons in Japan.
Mit den großen Augen.
Ja.
Ja, ich finde die Info, dass es lebensbedrohliche Mengen sind, das finde ich nur so doof. Ansonsten so ein bisschen MDMA ist so wahrscheinlich.
Ich glaube sogar, dass ganz viele jetzt zum Beispiel wirklich auf Sylt happy sind, dass es das jetzt schon vorgemixt gibt. Ne? So Alkopep, ne, dass sie einfach
das
sagen.
Macht alle liebenswerte.
Ja, macht einen, genau, das macht einen lieben. Man fängt ja alle zu lieben. Nur ich fürchte, diese Menge ist halt einfach nicht gut. Beim Gießen zeige sich jedoch übrigens auch ein deutlicher Unterschied, dass MDMA habe eine rötlich-braune Farbe.
Ja.
Ja. Ja, ja.
Aber also an dieser Stelle, Nancy Reagan, just say no.
Oh Gott.
Gucken mal, wer da spricht.
keine langfristigen Pläne mehr. Promi Big Brother Sieger Werner Hansch gibt sich 3 Jahre. Das berichtet hier online. Werner Hansch wird im August 84 Jahre alt. Ein viel höheres Alter wird er seiner Meinung nach nicht mehr erreichen.
Oh, wie
doch vor seinem Tod hat der TV-Star noch einen Wunsch. Ja, es war ja gerade eben so, er wurde ja in Gelsenkirchen in den Ruhestand verabschiedet.
Was hat er vorher gemacht?
Ich wusste es auch nicht. Ich hatte keine Ahnung, was ich alles noch gemacht habe.
Mein Gott, nein.
Und dann, aber es war ein toller Abschied. Alle da, Uli Hoeneß war da, also wirklich die gesamte Prominenz hat ihn da verabschiedet.
Ach, schön.
Ganz toll, also wirklich rührend einfach natürlich. Und er hat aber wohl auch gesagt, also er macht keine großen Pläne mehr. Meine voraussichtliche Kraft reicht nur noch für 3 Jahre. Und doch einen Wunsch habe er noch, Zitat, ich würde gerne mal wieder als Schauspieler in einem Film oder in einer Serie mitspielen.
In Hollywood.
Ja, und jetzt genau, stell mir da gerade so vor, Werner Hansch geht nach Hollywood, dann irgendwie so, nochmal so, Werner Hansch in Casablanca, ne, irgendwie was, schau mir in die Augen, Kleines, oder ta, spiel mir noch einmal das Lied, Sam. Na, Augen, die Tasten, Junge. Was Schweigen der Lämmer. Ich habe seine Leber mit einem Glas Chianti und ein paar Fava-Bohnen heruntergespült. Sowas halt. Ne? Ich bin der König der Welt. Das ist einfach eine tolle Vorstellung. Ne? Ich brauche so einen Terminator. Junge, ich brauche deine Jacke, deine Sonnenbrille und dein Motorrad. Hasta la vista, ihr Idioten. Also ich kann mir das wirklich sehr, sehr gut vorstellen.
Ich finde einfach so rührend, wie kleinlaut es anfängt. So, ich habe wahrscheinlich noch 3 Jahre ja, zu leben. Stimmt. Nur um dann sozusagen, und vorher möchte ich Hollywood-Star werden. Nein.
Papala Paparazzi.
Queen Elizabeth schmiedet Pläne. Muss Prinz Andrew schon bald nach Schottland ziehen? Das berichtet die Gala. Ja, also Prinz Andrew soll wohl nochmal einen letzten öffentlichen Auftritt haben. Es gibt irgendwie wohl jetzt am heutigen Montag, da gibt es irgendwie die sogenannte Order of the Garter-Zeremonie. Da darf er vielleicht nochmal mitmachen, ne? Er ist ja noch immer Mitglied des historischen Hosenbandordens. Ist das auch so wieder so eine Ficky-Ficky-Geschichte? Ja, wahrscheinlich der historische Hosenbandorden klingt. Also
klingt
ausgerechnet da ist er noch dabei. Das würde ich mir an seiner Stelle mit der Vita wirklich sparen, aber gut. Und jetzt ist es wohl so, dass es Pläne gibt, dass also William und Kate und so jetzt viel näher ans Schloss ranrücken sollen, weil da natürlich die immer mehr jetzt in die erste Reihe rücken. Und Prinz Andrew wiederum, da zitiere ich nur eine hochrangige Quelle aus dem Palast, offensichtlich muss bald darüber nachgedacht werden, wie der Herzog unterstützt werden kann, wenn er abseits der Öffentlichkeit versucht, sein Leben langsam in eine andere Richtung zu lenken. Also bei Putin ist das eigentlich ein Todesurteil. Für Prinz Andrew bedeutet das wohl, dass er nach Schottland soll. Rod Stewart versteckt bereits seine 11 Töchter. Das ist
hat er 11?
Nein, aber er hat glaube ich 11 Kinder, aber davon sind vielleicht 6 Töchter oder so. Okay. Also der sagt schon mal, warum denn? Die Schotten doch eh alle, die sind doch eh so, die haben es doch nur wirklich nicht mit den Royals und sagen, warum denn zu uns? Das ist doch die, wir sind doch nicht so ein royales Gorleben, ey.
Ich finde dabei den Satz aber in dem Text noch viel interessanter. Dabei sollen Pläne ausgearbeitet werden, welche Rolle er künftig übernehmen könnte, die für die Öffentlichkeit akzeptabel wäre. So,
George Michael?
Er könnte sich an Minderjährigen vergangen haben, ja. Aber was können wir dem Volk zutrauen? Was für Repräsentationsjobs? So, wo du denkst,
ja, Müll sammeln im Park.
Versteckt ihn einfach, versteckt ihn und sorgt dafür, dass er nicht ermordet wird. Das reicht schon.
Gucken mal, wer da spricht.
Kegelbrüder aus Malleknast flehen, vergesst uns nicht. Das müssen wir nachliefern, also ich zitiere natürlich die Bild. Ja, mit einer dramatischen Botschaft wenden sich die 8 seit 3 Wochen im Knast von Palma de Mallorca inhaftierten deutschen Kegelbrüder jetzt an die deutsche Öffentlichkeit. Vergesst uns nicht, flehen sie und beteuern weiter ihre Unschuld am Ballermann. Also in der Bild ist es halt wirklich so, als seien sie unsere Ortskräfte.
Merkel, hol die Jungs
Merkel,
nach Hause.
Save our boys, hol die Jungs da raus, Merkel. Aber es ist wirklich Wahnsinn, ne? Und jetzt war es ja gerade so, dass 2 Geistliche die besucht haben und die berichten dann auch, also mit jedem weiteren Tag hinter Gittern wächst die Unruhe der Männer aus Münster. Ich zitiere, einer beklagte im Gespräch mit den Pfarrern, dass er seinem Vater nicht beim Einfahren der Ernte helfen konnte. Das andere gefällt mir besonders gut. Der andere, also der Kegelbrüder, verpasste ein Vorstellungsgespräch bei der Berufsfeuerwehr. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich würde behaupten, bei der aktuellen Sachlage wäre es höchstwahrscheinlich eh abschlägig beschieden worden.
Pyroman willkommen.
Ja, wirklich. Und jetzt zitiere ich den deutschen Gefangenenbetreuer Dirk Dietzel. Das hat er nämlich dem Domradio gesagt. Man hat hier vernünftige junge Leute vor sich, die zum Teil auch selbst der Feuerwehr zugehörig sind. Jetzt Zitat, sämtlich jung und katholisch. Und da muss man ja sagen, also gerade bei katholisch, das ist ja derzeit nur wirklich ein absoluter Garant dafür, dass da niemand straffällig wird. Dass man da absolut unschuldig ist. Nein, ich habe wirklich, natürlich habe ich Mitgefühl auch für solche absoluten Vollidioten, die, wenn sie es denn getan haben, einen Puff auf Malle angezogen. Natürlich sind das keine Intensivtäter und natürlich ist das schrecklich, da im Knast zu sein. Nur, was willst du machen? Das ist halt der Rechtsstaat. Der macht ja nun jetzt auch vor den Jungs vom strammen Tisch nicht halt.
Ist da irgendjemand dabei körperlich versehrt worden? Also gab es irgendwie
ein... Ich glaube nicht. Da hat nur der Puff gebrannt von Silverio Mendo. Der ja,
das ist echt hart. Holt die nach Hause. Holt sie heim.
Hol die Jungs da raus. Übrigens, und die Bild weiß natürlich, mit wem sie es zu tun haben, mit der Leserschaft. Neuer Strafenkatalog. Die Bild informiert, was sie auf Malle niemals machen sollten. Und dann sagt sie hier, Frauen angrapschen.
Ach so.
Doppelpunkt. Aber nur, pass auf, nur weil es bestraft wird. Sexueller Missbrauch können bis zu 3 Jahre Haft bedeuten. Also nicht, weil es...
Ah, dann doch nicht, dann lass ich es. Also,
einmal saufen am Strand ist keine Straftat, Ordnungswidrigkeit. 1.000 bis 5.000 Euro. Zigaretten auf den Boden schmeißen, ab 1.000 Euro Geldstrafe. Zigaretten auf Puff schmeißen, wissen wir jetzt. Dann auch schön vom Balkon springen. Keine Straftat, da es eigenes Risiko ist. Und jetzt wird es immer besser. Auch wichtiger Tipp von der Bild-Zeitung, blank ziehen oder nackig über die Playa de Palma laufen, könnte als Straftat von Exhibitionismus gesehen werden.
Wir sind hier im Konjunktiv, das
ja,
heißt...
Ja, absolut, ja. Auch sehr gut. Schlappen von Touristen klauen, weil man seine eigenen verloren hat. Keine Straftat, Bagatelldelikt. Ja, siehst du? Und jetzt wird immer, pass auf, das ist jetzt mein absoluter Liebling. Ist offensichtlich sehr wichtig für Bildleser, nochmal informiert zu werden von der Bild. Genitalien auf den Tisch im Bierkönig legen.
Was zur Hölle?
Könnte als Exhibitionismus gesehen werden. 6 Monate bis 1 Jahr Haft. Also ist ja unglaublich, wie kann man denn sowas als, oder?
Das Schlimme bei all diesen Taten ist, du weißt, dass sie passiert sind und deshalb gibt es richtig. So spezifische Gesetze.
Richtig, es gibt in der Bild-Zeitung schon bereits, naja gut.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Tja, da sind wir jetzt noch. Orang-Wutan schnappt sich Mann. Liebe Grüße auch an Tommy Schmidt an der Stelle. Wenn das mal nicht ein tolles Kompositum ist. Riesenschock für diesen Zoobesucher. Ja, ein Orang-Utan hat durch die Gitter seines Geheges gegriffen, hat den Mann am T-Shirt erwischt, hat ihn dann zu sich rangezogen. Der Mann war natürlich panisch, weil er ihn auch am Bein gepackt hat. Diese Viecher haben eine unglaubliche Kraft. Es hätte mich auch nicht gewundert, wenn das Bein einfach durchgebrochen wäre und der Orang-Utan sich den Unterschenkel mit reingenommen hätte zum Spielen.
Ich wurde beim Zugucken schon so ganz panisch. Hast du das gesehen?
Ja, ja.
Diese Kraft und ich glaube, was mich so richtig irritiert hat, war, wie ruhig dieser Orang-Utan war.
Ja.
Dieses Ungerührte, mit der er aber einfach zugeschnappt hat und gezerrt hat an diesen Gliedmaßen.
Ja, wenn man weiß, alleine, was auch Schimpansen für eine Kraft haben. Es gibt ja unzählige Bilder und Videos, was Schimpansen nach der Pubertät mit Menschen angestellt haben, die auf sie aufpassen
aber
mussten.
Aber generell, dass wir Primaten, ich finde alle Tiere, ja, in richtig. Gefangenschaft ist echt, muss ich ja jetzt keinem sagen, aber so bei Affen und Primaten finde ich es einfach krasser, weil du denkst dir wirklich nur einen Schritt in der Evolution weiter.
Absolut.
Und wir wären die Spezies hinter Gittern.
Wie hast du noch, du hast ja den Film mit dem Orang-Utan, mit dem Gewalttätigen, es gibt ja einen Film, und der heißt ja eigentlich Link, der Butler. Und wie hast du es nochmal? Du hast mir mal eine SMS geschrieben, ne? Und bei dir klang dieser Film halt einfach wie so ein rheinisches Karnevalsoriginal. Und zwar hast du einfach nur geschrieben, Link, the murder affe.
Beim der Features er.
Link, the murder affe. Hier kommt noch, meine Damen und Herren. Kamelle jetzt hier, spielen wir eine Kapelle hier für Link, the murder affe.
Guter Film.
Na komm, jetzt zum Schluss noch ein Klassiker, denn es gibt heute keine aktuelle Post von Wagner von 2015.
Liebe Familienpolitik, wir alle wollen mehr Babys. Leider wurden nur 682.063 im letzten Jahr geboren. Die Geburtenrate kann die Sterberate nicht ausgleichen. 893.000 Tote. Wir haben mehr Tote als Babys. Jedes Jahr werden wir um 200.000 Menschen ärmer. Wer ist schuld? Schuld ist der Zeitgeist. Mütter machen Karriere. Mütter haben Hosenanzüge an. In Klammern Ursula von der Leyen. Mütter geben ihre Kinder in Kitas ab. Mütter verdienen mehr als ihre Männer. Väter gehen in Teilzeit. Was ist aus unseren Müttern geworden? Sie sind Businessfrauen, Powerfrauen. Sie trinken Smoothies. Sie laufen sich im Fitnesscenter ihr Fett ab. Sie sind Chefredakteurin. Sie sitzen im Aufsichtsrat. Sie sind wie Männer. Sie sind keine Mütter mehr. Sie sind nicht in der Nacht dabei, wo ihr Kind Angst hat vor Donner und Blitz. Sie singen ihr Kind nicht in den Schlaf. Politik hat keine Ahnung von Gefühlen. Es gibt nichts Schöneres, als ein Baby, das schläft, zuzudecken, es zu küssen und gute Nacht zu sagen. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner.
Scheiße, ich habe gehofft, dass irgendwie so ein Twist kommt mit Ich mag sie, die neuen Mütter.
Die neuen Mütter.
Aber es war wirklich einfach nur so ein Bashing
also absolut, von Anders absolut. Anfang das bis ist noch ein Wagner-Klassik. Das war noch ohne die Wagner-Wende. Ist von 2015. Auch er hat seinen Stil geändert.
Man muss ihn lieben. Das ist für all diese Ungeheuerlichkeiten.
Ich schließe jetzt mit den Worten des großen Schauspielers Werner Hansch. Yippie-ja-yay, you Schweinebacken. Macht's gut.
Bleib gesund. Bis tschüss.
Dir. Ciao.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.